Willkommen zu Frida trifft, einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von Frida und dem Basler Stadtmagazin Bajour. Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. Frida trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch den Wundepunkt.
Herzlich willkommen zu der 19. Folge von Frida trifft. Heute sind wir in Zürich und reden mit Lisa Christ. Sie ist Kabarettistin, Autorin, Podcasterin, Kolumnistin und sicher noch einiges mehr. 2007 hat sie mit Poetry Slam gestartet und mittlerweile schreibt sie an ihrem dritten Solo-Programm. Dazwischen ist viel passiert. Sie hat Bücher geschrieben und Preise gewonnen. Unter anderem den Salzburger Stier, einen ziemlich bedeutenden Kleinkunstpreis. Ihres neuen Programm heisst Ideal und wird am 10. Oktober in Basel Premiere. Herzlich willkommen, Lisa. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Hallo.
Ciao, Lisa. Hallo.
Genau, dann starten wir gerade wie immer mit dem Spiel.
Soll ich gleich machen? Okay, also, Lisa, wir haben hier unsere Frida trifft Karte. Ich lege von diesen 6 auf den Tisch, sodass die verdeckt sind und insgesamt kannst du 3 eine nach der anderen ziehen. Wenn du sie ziehst, kannst du sie mir geben und dann lese ich dir eine Frage vor.
Okay. Darf ich sie zuerst anschauen oder nicht? Sonst kannst du mir erzählen, dass da irgendetwas draufsteht.
Du machst mir eine Vertrauenssache.
Also gut.
Okay. Lass ich dir. Also, da steht drauf, ganz ehrlich, hast du ein nutzloses Talent?
Ja, ich habe das mit der Zunge.
Oh wow, das kann man jetzt leider nicht sehen.
Ja, das hört man leider nicht, aber ich kann so ein Blümchen machen mit der Zunge. Ich glaube, Hazel hat das am ESC auch gemacht.
Sieht genau. Exakt gleich aus.
Das genau.
Kann man das
also, ich glaube, genetisch habe ich mal gelesen.
Ein Zungenblümchen.
Ja, also man kann ja auch so ein Röhrchen machen mit der Zunge, aber ich kann es irgendwie so zusammenziehen, dass es wie so eine halbe Blume gibt. Das habe ich irgendwann herausgefunden, das frage mich nicht wie.
Also gut, nächste Karte bitte.
Nächste Frage.
Wie stellst du dir vor, mit dir selber als Mitbewohnerin zu leben?
Ein bisschen wie mit meiner Mutter zusammen zu leben, glaube ich. Ist jetzt die Frage, würde ich wissen, dass ich bin, also dass die andere Person auch ich ist? Oder wäre es für mich eine fremde Person? Weil es ist so ein bisschen, wenn ich alleine daheim bin, dann lasse ich auch alles rumliegen und so. Ich bin eigentlich schon ein relativ ordentlicher Mensch, aber ich habe immer so Phasen. Also ich lasse immer so ein wenig ausarten und irgendwann gibt es dann wie so einen Schalter und dann bin ich so, oh mein Gott! Und dann muss ich alles aufräumen und alles putzen. Aber wenn meine Freundin zum Beispiel daheim ist, dann probiere ich immer meine Sachen gerade wieder zu verräumen und so. Und es ist mir auch wichtig, dass es immer ordentlich ist für die Person, die nachher kommt, dass es aufgeräumt ist. Aber wahrscheinlich.
Das klingt doch ganz nett, mit dir zusammen zu wohnen.
Yeah, ja, ich weiß nicht. Ich bin dafür auch ein bisschen pingelig. Also ich bin dann auch so, warum ist das einfach da neben dem Dings und da und da, jetzt ist wieder ausgeholt und so. Also ich glaube, ich bin auch schon ein bisschen nervig. Also ich glaube, ganz normaler Grad an Nervigkeit von einer Mitbewohnerin. Das Zwischenmenschliche würde mich mehr so interessieren, wie das wäre. Mich mal zu treffen, weil das, also an dem scheitere ich jedes Mal.
Dir selber zu begegnen?
Ja, wenn ich es mir überlege, wie es ist, mich zu können, von außen. Das ist schwierig. Also an dem scheitere ich einfach, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist auch relativ schwierig. Ja. Man muss sich zuerst mal ganz von außen sehen.
Ja.
Ja, und das ist
gibt ja Situationen, wo das passiert ist. So, beim ich habe mal einen kennt, der Iron Man gemacht hat. Der hat gesagt, während dem Rennen hat er sich einmal von außen gesehen.
Ui, du.
Also, ja. Also, nächste Karte. Erzählst du lieber oder hörst du lieber zu?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Weil ich glaube, also ich erzähle sehr, sehr gerne. Aber ich habe das Zulassen mehr und mehr lernen schätzen. Und ich höre einfach auch extrem viele Podcasts und so. Also, eigentlich, wenn ich, vor allem wenn ich so daheim Sachen mache oder muss putzen oder auf dem Raum kochen oder wenn ich einfach irgendetwas noch mache, nebenan höre ich eigentlich immer noch einen Podcast. Mhm. Und Geschichten hören und auch anderen Leuten, die auf der Bühne sind, zulassen und so. Ich finde, das ist eigentlich etwas mega Tolles. Und auch etwas, wo ich finde es einfach, also das ist vielleicht auch meine ADHS, aber ich habe es mega gerne, wenn ich gleichzeitig noch eine Geschichte habe und noch etwas machen kann. Also etwas allein lernt man meistens nicht. Aber wenn ich noch etwas gleichzeitig machen kann, finde ich zulassen.
Also du musst multitasken?
Ja, es ist ja nicht unbedingt Multitasking, nicht unbedingt. Es geht einfach wie so um eine genügende Auslastung von meinem Hirn. Also wenn ich jetzt nur muss Wäsche zusammenlegen, drei durch. Das, also ich kann mich einfach nicht, also höre auf nach einem Kleidungsstück, ich hasse es. Aber wenn ich gleichzeitig noch einen Podcast habe, wo irgendetwas passiert und mein Hirn irgendwie beschäftigt, kann ich das wie einfach nebendran machen. Aber ich kann zum Beispiel auch nicht nur Fernsehen schauen. Ich muss ja immer noch am Handy irgendein Spiel spielen.
Wie haben es die Knopfe noch gemacht?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, früher habe ich einfach, also anstatt mit dem Handy, habe ich dann einfach zum Beispiel gelismet.
Ja,
oder, also man kann auch andere Sachen mit den Händen noch nebendran machen oder irgendwie die Fingernägel noch anmalen oder keine Ahnung. Einfach, es muss immer so ein etwas Abwechslungsreiches noch
sein. Okay, vielleicht sind das die idealen Voraussetzungen für deinen Beruf. Vielleicht kommen wir da noch drauf.
Wer weiß.
Zu dem Podcast habe ich nachher auch noch eine Frage, aber erstmal, dein neues Programm heisst Ideal.
Ja.
Was sind deine grössten Ideale?
Das ist eine schwierige Frage. Wow, das steigt aber gerade heavy. Was sind meine grössten Ideale? Ja, also ich glaube schon so... also wenn man von Ideal redet, muss man vielleicht zuerst mal klären, Ideal sind ja immer so perfekte Wunschvorstellungen, wie es im Optimalfall sein sollte. Und ich glaube, meine Ideale sind hauptsächlich so Gesellschaftsideal, wie ich mir wünsche, wie wir miteinander umgehen, wie ich mir wünsche, wie die Welt funktionieren sollte. Also, dass man allen Leuten mit Respekt begegnet, dass alle Leute in Würde leben können. Also, es geht so in Richtung Menschenrecht. Dass aber auch der Wohlstand unter den Menschen gerechter verteilt sein. Also ich glaube, so solche Ideale, so Gerechtigkeit, Herzlichkeit, Empathie, ich glaube so, und Solidarität, Gemeinsamkeit, ich glaube, das sind so Ideale, die ich ja hoch halte, die ich wichtig finde, die ich auch probiere zu leben. Das geht auch nicht immer, weil man kann Ideale auch nicht wirklich nur ideal leben, das geht ja nicht.
Und ist es so das, von dem du dann auch ausgehst, wenn du jetzt ein neues Programm schreibst, hast du das dann so im Kopf, ah, ich möchte etwas zu diesen grossen Idealen schreiben, die ich habe, die ich gut fände, wenn sie alle hätten? Oder wie läuft das?
Nein, ich glaube, das würde niemand lassen. Also ich glaube, also im Ideal, also in dem Solo jetzt, geht es vor allem so um Idealvorstellungen von, ja, schon von was ist das ideale Leben, was ist die ideale Frau, was ist der ideale Körper, die ideale Beziehung. Und mich beschäftigt in diesem Hinblick so ein bisschen, was sind so die Sachen, die wir eigentlich auch irgendwie probieren anzustreben, ohne dass wir uns irgendwann mal wirklich bewusst machen, ah, das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade probiere zu erreichen. Aber will ich das überhaupt? Also ist das in der Endform das, was ich für mich selber wähle? Oder ist es einfach etwas, was gerade alle machen und sich darum gut anfühlt, weil ich halt Bestätigung bekomme, wenn ich es mache?
Also das sind Ideale, die eigentlich Stress verursachen, zum Teil auch. Oder wenn du sagst, eben die ideale Beziehung oder so, was werden das über das? Sind so eigentlich Vorstellungen vom Leben, die man vielleicht gar nicht erreichen kann, die einem dann unter Stress setzen.
Gut, ja, also ideal sind ja immer Vorstellungen, die man nicht erreichen kann. Also nichts ist ideal in der Endform. Weil sonst wäre es ja vollkommen. Und ich glaube, Vollkommenheit kann man nicht erreichen in diesem Leben. Außer man, also kommt halt immer auf den Anspruch drauf an. Aber ja, ich glaube, halt, ideal ist es, es ist auch so ein bisschen wahnsinnig verkopft eigentlich. Dadurch passt es ja auch mega zu mir. Also gerade so Ideologien oder wenn jemand so einen Idealismus verfällt, das kann ja auch sehr, das kann ja auch sehr schief gehen. Also so Faschismus ist auch eine Ideologie zum Beispiel. Das ist eigentlich ja, eine, die jetzt mir nicht so gefällt. aber es ist halt auch, also man merkt, so, wenn es so in eine ideologische Richtung geht, wird es immer irgendwann problematisch. Weil es fällt auch von sehr, so ist es dann sehr,
so stark.
Paradigmatisch. Also es ist sehr...
Zwang.
Ja, es ist, sehr, es, kommt, es ist dann so zwanghaft und es hängt dann auch damit zusammen, dass man Leute total abweist oder ausschließt, die eben sich nicht dem Ideal unterordnen. Und das, dort fällt es nachher egal in welche Richtung. Also es hat ja auch kommunistische Regime gegeben, die sehr gewaltvoll waren. So in Kambodscha und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht so politisch gehen. Aber das, also das schwingt natürlich auch alles
mit. Aber du interessierst das im Programm, vielleicht, so wie es vorher gesagt ist, jetzt nicht auf den globalpolitischen Ebene von so genau. Ideologischen Systemen, sondern eher im Alltag.
Eher im Kleinen. Okay. Eher auch so ein bisschen in meinem Leben, wo ich merke, so oft, also gerade so was an mich herangetragen wird, was dann so explizit gesagt wird, auch gerade im Internet oder auch sonst, wie man sich zu verhalten hat, zum Beispiel als Frau oder in einer Beziehung oder wie man sich anzulegen hat. Jetzt ein grosser Teil, den ich mich im Solo damit auseinandersetze, sind Schönheitseingriffe. Der wahnsinnige Boom an Schönheitseingriffen, die es gibt und was da alles. Also, es ist auch eine Faszination von meiner Seite, weil ich, also das habe ich schon immer gehabt, so eine Faszination mit sagen wir Körpermodulationen, ich finde das mega spannend.
Du selber bist tätowiert, oder?
Ich selber bin tätowiert, ja, ist auch, ja, ist auf eine Art auch ein Schönheitseingriff. Und ich habe auch Piercings gehabt, und ich habe immer noch Ohrringli. Also ich bin da nicht außen vor und ich nehme mich auch nicht ganz draus. Es ist einfach lustig, dass ich, also ich habe trotzdem dann, also ich betrachte das auch immer kritisch mit den Schönheitseingriffen und den Filler und dass eben viel gemacht wird und dass es auch immer günstiger wird und dass, man, dass es immer jüngere Kundschaft gibt. Und also es ist sehr lustig, es hat immer, ich habe so ein kritisches, mal ein kurzes Reel gemacht, ein kritisches, und dann hat jemand darunter kommentiert, eine Frau hat darunter kommentiert, du siehst aus, wie wenn oder deine Finger, ich hatte dann eben noch so künstliche Fingernägel gehabt, die habe ich jetzt gerade nicht mehr Pause machen. Und dann hat sie gesagt, deine Fingernägel sehen schon aus, wie wenn du später mal würdest Botoxen.
Das kann mich gerade so
antworten. Und das habe ich so, also das habe ich so eine lustige Schlussfolgerung gefunden. Und auf eine Art versteht man das ja auch, dass so, ja, entweder man verurteilt jegliche Eingriffe oder keine, aber dann darf man sich auch nicht rasieren und dann darf man auch nicht, also dann muss man halt so wirklich radikal feministisch sein. Oder man sagt einfach, ja, es gibt Eingriffe und du musst halt selber für dich wissen, welche okay sind. Aber für mich ist es gleich irgendwie ein Unterschied. Und ich habe das einfach satirisch irgendwie wollen beleuchten. Und es gibt auch einfach wahnsinnig, es gibt wahnsinnig tolle Figuren in diesem ganzen Kosmos, wo wirklich, also wo, die bieten einfach sehr viel satirisches Potenzial. Also es hat so eine Doc auf dem SRF ist kürzlich. Und einer von diesen Ärzten, das hat glaube mehrere Ärzte und Ärztinnen, die dort Auskunft geben. Und einer von diesen Schönheitschirurgen ist also wirklich, also ich habe fast eins zu eins das können transkribieren, was der dort gesagt hat. Und es ist einfach, also das ist, wenn man es dann nochmal liest, was er wirklich sagt, ist es haarsträubend.
Also ist das eine Form, wie du Stoff findest, eben über so Recherche? Ich habe gelesen, in einem Interview mit der AZ, mit dir hat sie geschrieben, du machst Kunst aus schmerzhaft abgerungener Selbsterkenntnis. Stimmt das? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja so ein Material finden zu einem Thema.
Naja, aber es ist ja, also ich gehe ja immer aufgrund von etwas, was mich irgendwo tangiert oder interessiert. Also ich würde mich ja nicht so intensiv irgendwie mit Schönheitseingriffen auseinandersetzen, wenn es nicht für mich irgendwo mehr berühren würde und wenn ich mir nicht immer wieder die Frage würde stellen, will ich das auch, will ich das nicht, soll ich das machen, darf man das machen, ist es okay, das zu machen, ist es eine Selbstermächtigung oder ist es eine, oder ist, machen wir uns alle gleich, ist es, oder, also gerade so, irgendwie, wenn man denkt, so Lipfiller, alle machen sich irgendwie, die lassen sich die gleichen Lippen machen, aber gleichzeitig, wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust und denkst, ah, mir gefallen meine Lippen so fest nicht, und wenn du es nachher machst, bist du einfach zufrieden, was spricht denn dagegen? Und das ist schon etwas, das, also, bei mir sind das so innere Fragen, wo ich keine eindeutige Antwort darauf habe, und das interessiert mich. Und es ist immer dann, ich treffe dann immer wieder Antworten für mich. Oder ich habe ganz starke, ich finde es auch interessant, bei so Fragestellungen, die sehr starke Gefühle auslösen in mir, wo ich dann aber wie wissen woher kommen die Gefühle? Warum bin ich so fest dagegen? Warum kann ich mir das so nicht vorstellen bei mir? Warum habe ich so eine Ablehnung dagegen? Und gleichzeitig bin ich so fasziniert davon. Irgendwo ist es ja auch eine Bewunderung.
Und wie erarbeite ich denn so ein Programm aus so einem starken Gefühl aus? Ist das dann so etwas, was sich so ein bisschen ballt, wie jetzt in der Zeit, wo du gerade daran schreibst, dann beschäftigst du dich mega fest damit? Oder hast du es wie schon länger auf dem Zettel und machst du dann immer wieder Notizen dazu, was dir so im Laufe eines Jahres begegnet?
Es ist ein bisschen beides. Also mein Prozess ist, ja, er ist nicht so durchsichtig für mich selber, leider auch nicht. Aber also wenn man so ein Programm geschrieben hat, so wie ich das letzte jetzt geschrieben habe, dann spielt man ja das nachher eine Weile. Also ich war 3 Jahre mit dem unterwegs gewesen.
Mit Love hat es
mit Love, ja. Genau. Und in diesen 3 Jahren, natürlich habe ich noch andere Projekte und so, aber in diesen 3 Jahren tue ich ja trotzdem, ich konsumiere Medien, ich lebe mein Leben und ich mache mir meine Gedanken. Und ich schreibe auch immer wieder neue Texte oder neue Inputs oder ich mache Reels oder Social Media. Und es gibt natürlich so Themenfelder, die mich irgendwie beschäftigen, die irgendwie ein bisschen rum sind. Und das tue ich aber nicht unbedingt ausformulieren, sondern geschrieben, wirklich geschrieben wird dann das Programm meistens in diesen Monaten, bevor ich es spiele. Also, und da habe ich jetzt mit vielen Kollegen und Kolleginnen geredet, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die machen es noch knapper vorher. Es gibt Leute, die fangen 2 Jahre im Voraus an zu schreiben. Ich mache das meistens einfach so, dass ich wie, man muss ja für die Eingabe und für dass man das gesamte Projekt überhaupt kann stemmen finanziell, muss man ja Fördergelder beantragen und schauen, wie man die Finanzierung machen will. Und das muss man ja meistens machen, bevor man überhaupt, oder zumindest ich, bevor ich anfange kreativ zu arbeiten, weil ich muss ja den Prozess auch können zahlen.
Also mindestens das Thema, sollte ich können sagen.
Genau, man muss ja dann quasi wie ein Konzept haben, man muss einen Titel haben, man muss kurz beschreiben, man muss schon relativ detailliert können sagen, was man eigentlich machen will und was das Ziel ist. Und das ist eigentlich für mich dann immer die erste Phase, wo ich so mega konkret muss werden. Und das hasse ich immer mega fest, aber es tut mir auch gut, weil ich dann muss sagen, was will ich eigentlich. Und das passiert meistens so ein Jahr vor der Premiere.
Also das ist jetzt so zuletzt. Die Teaser auch, die so bei den Veranstaltungshäusern sind?
Ja, genau, die entstehen ein bisschen später, aber die sind auch, also der Teaser, der jetzt schon umgegangen ist, ist also wirklich nichtssagend. Aber
das ist auch irgendwie eine gute Methode, um eben noch nicht so ganz konkret werden, oder wenn man noch nicht weiss, was dabei rauskommt.
Genau, aber gleichzeitig muss man auch ein bisschen konkret werden, auch für sich selber. Mhm. Und dann der wahre Schreiber, also dann fange ich so ein bisschen an zu sammeln, weil ich ja auch weiss, okay, jetzt im nächsten Sommer muss ich das solo schreiben. Also, und dann fange ich auch an zu sammeln. Und dann so im Sommer habe ich jetzt auch eine Spielpause gemacht und habe gesagt, ich mache es vom Juni. Also Anfang Juni habe ich noch die letzten Auftritte gehabt und dann bis Anfang Oktober jetzt eigentlich keinen Auftritt mehr. Also jetzt bis zu den Tryouts, die sind jetzt Mitte, Ende September und nachher habe ich dann die Premiere. Und keinen anderen Auftritt mehr. Und habe jetzt in diesen Monaten habe ich echt geschrieben.
Schreibst du allein?
Ich schreibe allein, aber ich habe jeweils jemanden, wo mir das spiegelt. Also ich habe jemanden, wo ich Texte, wenn ich sie geschrieben habe, schicke, wo das alles mal liest und wo mir wie einen Blick von außen gibt und sagt, das interessiert mich nicht so. Da hat es von mir aus gesehen etwas, da hat es von mir aus gesehen noch nicht so viel oder das muss noch irgendwie anders werden. So, und man muss auch sehen, also ich habe am Anfang immer mega viel Material. Also es hat sich jetzt so bei dem das erste Programm war ein bisschen anders, weil dort hatte ich ja auch noch Material, das ich früher schon auf Bühnen ausprobiert habe, nachher in das grosse Programm hineingenommen habe. Aber jetzt bei den 2 letzten Solo-Programmen, die habe ich gesamthaft neu geschrieben. Und ich habe immer die panische Angst, dass ich zu wenig zu sagen habe. Also ich habe immer Angst, das ist eine meiner grössten Ängste, ist irgendwie, dass ich eine Idee habe und dann schreibe ich sie auf und es sind zwei Sätze und sie sind banal. Aber bis jetzt ist das jetzt zum Glück noch nicht passiert, sondern ich habe wirklich, ich habe dann irgendwie so an die 70 Seiten Material gehabt, teilweise noch nicht so ausgereift und teilweise also so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie an Ausgeschaffenheit. Und dort hilft es mir dann einfach, ich bin dann so fest in dem ganzen Stoff drin und bin in so einem Chaos von 100'000 Ideen und jede Idee ist wieder an eine andere geknüpft und so, das ist ein riesen Chaos. Und dort brauche ich dann jeweils jemanden, der von außen drauf schaut und sagt, jetzt machst du mal das und dann machst du mal einen Text und dann machst du mal das und dann machst du aus dem Text so.
Wir sind ja Journalisten oder bestenfalls Essayisten oder so, wir schreiben nur. Aber du schreibst ja für dich selber, wenn du performst. Stellst du denn dir während dem Schreiben, weißt denn du schon, oh, denn das ist der Satz von dem, du machst ja so ein paar sehr, oft so sehr markante Gesten auf der Bühne oder so. Ist mir aufgefallen, ja, oder so. Irgendwie Bewegungen, die pointen und streichen oder sie noch besser machen. Weißt du das schon während dem Schreiben oder entsteht das, oder ist denn das nachher Probearbeit?
Teils. Also ich glaube, es ist schon, also es gibt natürlich Texte, wo ich weiss, wenn ich sie schreibe, die haben die und die Dynamik. Das muss ich so und so sagen. Also so wie ich es schreibe, ich schreibe ja so, wie ich reden, also ja nicht unbedingt.
Die Teils ja, ist ja sehr Hochdeutsch und teils auch Schweizerdeutsch, oder?
Bei diesem Programm ist jetzt eigentlich auch Schweizerdeutsch. Mhm. Also ausser es ist absichtlich jetzt Hochdeutsch, jetzt auch das paar Teile im Neuen, die Hochdeutsch sind, das ist aber ganz bewusst so gewählt. Mhm. Aber ja, am Anfang, wenn ich schreibe, ist es wirklich, manchmal kommt es Hochdeutsch, manchmal kommt es Schweizerdeutsch und das kann ich wie nicht so gut, ich weiß auch nicht, es hat irgendwie, wahrscheinlich hat es damit zu tun, ob ich gerade mit jemandem geredet habe oder ob ich gerade etwas gelesen habe auf Hochdeutsch und wie es dann gerade rauskommt. Aber weiss ich das schon. Teilweise habe ich schon sehr konkrete Vorstellungen, wie etwas auf der Bühne dann aussehen soll. Und teilweise ist es wirklich einfach nur so Stream of Consciousness, wo dann aber noch mega muss bearbeitet werden, bis es dann ein satirischer Text ist. Und wenn es ein satirischer Text ist, weiss ich eigentlich schon meistens, wie ich es muss sagen, damit es lustig wird. Weil manchmal sagt man ja etwas, was überhaupt nicht lustig ist. Aber es ist die Frage, wie man es sagt. Also das ist ja ein grosser Teil davon.
Ja,
also Sarkasmus funktioniert ja nur so. Ironie funktioniert nur so. Und
also nicht was man sagt, sondern wie man es sagt eigentlich.
Das ist schon, was man sagt. Aber wenn man es würde lesen, wenn man jetzt einen Satz, wenn ich jetzt würde sagen, Schönheitsoperationen sind super, oder ich sage, Schönheitsoperationen sind super, dann ist es einfach ein anderer Satz. Und es kommt halt wieder darauf an, wie sagt man es, in welchem Setting sagt man es. Aber für das habe ich dann auch wieder eine Regie. Also ich habe auch dort arbeite ich nicht allein, weil ich kann mich nicht nur von außen betrachten. Oder ich habe mich gar nicht Fuß wieder. Nicht nur, gar nicht.
Ja, oder Triathlon machen.
Ja, oder sich selber filmen, das ist ja auch so eine Variante. Aber dort profitiere ich eigentlich mega davon, wenn ich jemanden habe, der Theatererfahrung hat und wo mir das von außen noch spiegeln kann. Aber es ist einfach auch extrem wichtig, dass man dort jemanden hat, der versteht, was ich will und wie ich funktioniere und wie meine Texte funktionieren. Weil ich glaube, es kann auch. Wenn jetzt jemand würde Regie machen würde, der meine Texte oder meine Intentionen oder meine Person nicht gespürt dahinter, dann könnte das auch schief gehen. Aber
das heisst, die Tryouts sind jetzt nicht der erste Moment, wo du auf der Bühne stehst und das performst, sondern das
doch.
Tust. Okay.
Doch. Doch, weil mit der Regie arbeite ich in der Endprobe. Also,
nach den Tryouts?
Nach den Tryouts.
Ah, ja.
Also Tryouts sind Jetzt dann, also es geht nicht mal eine Woche. Es ist am 16., am 18. und am 25. September sind die Tryouts. Und die Premiere ist am 10. und Endprobe fangen am 8. oder 29. September an und sind dann durch bis zum 10. Oktober. Eine längere Endprobe kann ich mir einfach auch nicht leisten. Also kann sich eigentlich, glaube ich, nicht mehr leisten. Wo jetzt nicht wahnsinnig viel Funding, also ich habe Funding bekommen, aber es ist einfach eine teure Sache und es ist auch anstrengend. Und bei den Tryouts geht es mir hauptsächlich darum, dass ich die Texte mal vor Leuten lesen kann, weil ich werde sie auch noch nicht auswendig machen. Es wird auch noch keine Technik gross geben, ich werde die Einspieler und es gibt noch Videos und weiss nicht was, ich werde das alles einfach müssen vorlesen oder mit dem Laptop abspielen. Also es wird sehr improvisiert. Aber es geht bei diesen Tryouts, glaube ich, auch um etwas anderes. Es geht erstens darum, für mich zu merken, okay, das, was ich gemacht habe, die Leute verstehen, was ich sagen will. Das ist mir mega wichtig, weil natürlich habe ich es irgendwie dieser Person vorgelesen, die mit mir zusammen beim Schreiben gespiegelt hat. Die hat das gelesen, also weiss ich schon mal, okay, die Person checkt, aber die ist ja vom Fach.
Und die kennt dich schon ein bisschen.
Die kennt mich auch schon, die Regisseurin hat es schon mal gehört, okay, die ist aber auch vom Fach. Und ich will ja nicht nur ein Programm schreiben, das für Leute funktioniert, wo wir können, wo wir sowieso wohl sind. Ich will auch, dass jemand von der Straße reinkommen kann und zulassen und etwas daraus mitnehmen kann. Und dann geht es auch noch ein bisschen darum, so um die Anordnung. Also das mache ich mega viele verschiedene Texte und ich habe die jetzt mal in eine Reihe vorgepackt und es geht mir auch ein bisschen darum, ist es an einer Stelle zu viel oder ist es zu wenig oder muss ich da noch etwas reinnehmen oder braucht es eine Überleitung oder alles das Zeug.
Und tust du denn das Feedback nur von den Reaktionen vom Publikum nehmen oder redest du am
Schluss noch mit den Leuten? Ja.
Sonst müsste man auch sehr viel reagieren im Publikum.
Nein, ich rede mit den Leuten.
Ja. Okay, das ist jetzt noch ein Stückchen Weg, aber bis zu der Premiere vom neuen Programm viel mehr. Können wir jetzt nicht darüber verraten? Vielleicht kommen wir noch mal auf das Thema Ideal oder was ist Ideal zurück oder so. Aber uns würde auch wundern, wie bist du eigentlich zu dem geworden, wo du bist? Was war das Auftreten und Reden von den Leuten oder das Schreiben?
Ich glaube, das Schreiben war schon zuerst. Obwohl, ja, das kann man eigentlich nicht sagen. Was kann man zuerst reden oder schreiben? Reden kann man auch zuerst.
Die meisten.
Es ist ein bisschen die Frage, ob absichtlich vor Leuten reden. Weil ich habe, glaube schon als Kind relativ gerne so ein bisschen unterhalten, bin gerne im Mittelpunkt gestanden, habe gerne irgendwelche Geschichten erzählt oder wenn meine Eltern Besuch hatten, irgendwie, ja, auch Zug war immer gerne Teil davon und bin auch immer gerne dabei gewesen. Und ich habe in der Schule auch immer eigentlich gerne Vorträge gehalten. Vielleicht jetzt nicht über jedes Thema, Themen haben mich manchmal nicht interessiert, aber ich habe immer gerne Aufsätze geschrieben und ich habe immer gerne Vorträge gehalten. Also kann ich wie nicht sagen, was jetzt da so mega zuerst war. Ich glaube, wie bin ich geworden, was ich war. Ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dass ich ADHS habe, dass ich diesen Weg gewählt habe. Das ist mir jetzt erst so ein bisschen im Nachhinein bewusst worden. Aber
warum denn? Wie hängt das zusammen?
Also ich glaube einfach, der Job, den ich habe, ist sehr abwechslungsreich. Er fordert immer wieder andere Sachen von mir. Und es ist einfach auch das, was ich am liebsten mache. Also ich glaube, jetzt so ein 9-to-5-Job wäre für mich viel, viel schwieriger, würde mich viel unzufriedener machen. Und ich habe auch eine recht grosse Autonomie in meinem Beruf. Also ich kann sagen, was ich will machen und was nicht. Ich muss fast keine Sachen machen, wo ich wirklich gar keine Lust drauf habe. Also gut, Buchhaltung und alles Zeug, es hat jeder Job Sachen, die man nicht so gerne hat. Aber
gut, das hast du aber am Anfang ja noch nicht gewusst.
Nein,
wenn das ist nicht oder so, nein. Wenn das anfängst, jetzt aber nach so viel, das ist jetzt genau. Ein Erfolg vom Erfolg auch, dass du jetzt so kannst arbeiten.
Wie das
du
wirklich stimmt, möchtest, das
oder?
Stimmt.
Hat es eine Initialzündung gegeben, wo du gesagt hast, so, jetzt gehe ich auf die Bühne, her mit dem Mikrofon oder ein Vorbild? Oder was war der Moment, der es gemacht hat? Ich will jetzt raus.
Ich weiß nicht, ob es so den einen Moment gegeben hat. Weil ich habe einfach schon, ich habe immer gewusst, ich will etwas Künstlerisches machen. Und das habe ich dann in der Kante auch können. Also ich habe jetzt das bildnerische Profil gemacht. Und ich habe dann auch Sachen mal ausgestellt, an der Jungkunst heisst das jetzt, früher hat das Jugendart geheissen, das alte. Und ich habe dort ausgestellt gehabt, und ich habe auch Schriftsachen ausgestellt gehabt, das hat eine Open Stage gegeben. Und dort habe ich dann Texte vorgelesen. Einfach vorgelesen. Und auch noch nicht performt oder irgendetwas Poetry Slam habe ich dann gar noch nicht gekonnt. Und ich habe aber auch vor dem irgendwann mal schon bei so einem Schreibwettbewerb mitgemacht. Goldene Feder hat das geheißen. Und den habe ich dann irgendwann mal gewonnen. Da bin ich irgendwie, keine Ahnung, 14 oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich war recht jung. Und dann habe ich auch so einen Aufenthalt in so einem Mediencamp am Bodensee und bin dort hingegangen. Und das hat mir auch mega gefallen, einfach so mit kreativen Leuten, sei es jetzt Fotografie oder Malerei oder Schreiben, so zusammenzuschaffen. Das hat mir Es war mir von Anfang an klar, dass ich so etwas in diese Richtung machen wollte.
Aber studiert hast du Kunstvermittlung, oder?
Studiert habe ich Kunstvermittlung, ja. Auch aus dem Grund, weil man bei Kunstvermittlung, man muss sich noch nicht so festlegen auf eins. Ja. Also man hat sogar eher die Verpflichtung, also damit man das überhaupt kann machen kann oder den Bachelor dann kann machen, muss man quasi in vielen verschiedenen Techniken, Druck, Zeichnen, Malerei, Hochdruck, Tiefdruck und so weiter, muss man sich wie Grundlagen aneignen. Also man hat ganz viel Verschiedenes. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Und Bühne war dann einfach etwas, gewesen, wo das, also Bühne ist auch immer Adrenalin. Es ist auch immer mega aufregend. Und man ist halt auch immer, also es ist einfach auch, ja, es ist immer ein Adrenalinkick. Und dort durch, glaube ich, hat ADHS mega drin gespielt. Weil es ist halt, das ADHS-Hirn ist ständig, hat zu wenig Dopamin und du willst einfach immer, also dein Hirn will immer irgendetwas machen, das Dopamin gibt. Und Dopamin ist ein Belohnungshormon und das bekommt man, wenn man zum Beispiel Zucker isst oder wenn man Sport macht, das habe ich nie so gerne gemacht, oder wenn man halt etwas wagt oder etwas macht, das ein bisschen gefährlich ist. Und auf die Bühne gehen ist auf eine Art ein bisschen gefährlich.
Und bleibt es gleich gefährlich für dich jetzt nach all diesen Jahren?
Ja.
Ja, also gibt es noch den Kick?
Ja, es ist immer. Es ist fast schlimmer geworden. Aber ich glaube, das hat damit, zu tun, dass wenn man jung ist, also das habe ich jetzt mit ein paar Leuten, die auf der Bühne stehen, meine Freundin ist ja Musikerin und so, ich habe das Gefühl, wenn man jung ist, man macht es einfach. Es ist einem wirklich egal. Man merkt schon, dass man Angst hat und man merkt schon, dass es einem irgendwie ein bisschen abfuckt, aber es ist egal. Man macht es einfach. Man hat auch nicht so fest Angst. Und ein Freund von mir hat kürzlich gesagt, ja, du fühlst dich halt mit 20 auch noch unsterblich. Mhm. Und so ist es ein bisschen. Man fühlt sich unsterblich. Man hat kein Verständnis dafür, wirklich, dass es nicht immer dann schon wieder gut kommt. Mhm. Auf eine Art. Und darum ist alle die Ängste, die hat also ein bisschen, ja, scheißegal. Morgen geht es wieder gut. Ja, jetzt trinke ich zu viel, morgen geht es wieder gut. Jetzt probiere ich das und das aus, morgen ist es vorbei. Und
das ist jetzt nicht mehr so.
Mit Mitte 30 ist es, ja, soll ich jetzt ein Glas Wein trinken oder habe ich den Mund ganz so gerinnt? Also, ja, ich glaube, man merkt es einfach. Es verändert sich. Aber es ist ja auch etwas Schönes, aber es ist einfach anders. Und so jetzt
zum Also Angst ist ja Angst vor dem Scheitern oder so. Gibt es denn so Momente, oder das ist vielleicht das, was du vorher gemeint hast, Helena, oder wieso leidet sich das nicht? Man stellt sich ja vor, mit der Zeit stellt sich vielleicht auch ein bisschen Routine ein, oder du weißt, welche Pointe sicher funktioniert. Oder so.
Aber weiss man das wirklich? Also man kann es vermuten und man kann ziemlich sicher sein, aber wirklich wissen kann man es nicht. Weil du kannst nicht beeinflussen, wie andere Leute auf dich reagieren.
Wie fühlt sich das an, wenn du hast auch schon vor richtig grossen, also jetzt nicht mit deinem Bühnenprogramm, aber du bist auch schon an richtig grossen Openairs oder so auftreten, allein vor dem Mikrofon, riesige Menge, hast du auch schon erlebt, dass du findest, hey, jetzt und nachher kommt nichts.
Ja, das hat es auch schon gegeben. Das ist schrecklich.
Ja.
Das ist wirklich schlimm. Das ist ganz, ganz, ganz. Das ist unter Umständen auch dramatisierend.
Und also, hast du mit dem zu tun, das hast du vielleicht mit Anfang 20 halt noch nicht erlebt. Und dann merkst du irgendwann auch, wie weh es auch machen kann. Oder wie man auch irgendwie tief fallen
kann. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das mit das Also ich glaube, schlechte Auftritte hat man ja immer wieder. Mhm. Aber ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Ausmaß. Und ich glaube, es kommt auch mega darauf an, wie psychisch stabil man in dem Moment ist, wo man so einen fürchterlich schlechten Auftritt hat. Weil ich habe wirklich so, also mein mit Abstand schlimmste Auftritt aller Zeiten, dort ist es mir psychisch auch wirklich so unglaublich schlecht gegangen. Und ich habe es nicht können verarbeiten und ich habe es auch nicht verstanden. Weil ich habe den Text vorgetragen, der eigentlich immer funktioniert, aber es ist sowohl, weil ich wahrscheinlich einfach völlig irgendwie nicht in diesem Mindset
war. Also es ist mir schon vorher nicht gut gegangen.
Genau, es ist mir schon vorher nicht gut gegangen. Es ist mir nachher unglaublich schlecht gegangen. Und das hat aber auch mit privaten Umständen zu tun gehabt. Und nachher hat es auch noch mit den Umständen von dem oben zu tun gehabt. Es war eine unglaublich lange Show gewesen. Es war eine Wettbewerbsshow gewesen. Es war während Corona gewesen. Alle Leute haben Masken angehabt. Also es ist ganz vieles zusammengekommen, wo alles unglaublich negativ gewesen ist nachher. Und ich habe mega lange gebraucht, um das irgendwie verarbeitet, den Auftritt. Und ich glaube aber, es gibt immer wieder, oh, das gibt es auch schon Anfangs 20, das hat es auch schon gegeben, als ich angefangen habe mit Poetry Slam, dass man ab und zu mal einen Auftritt hat, der nicht so gut ist, wie man denkt, dass er könnte sein. Oder dass Witze nicht ankommen. Oder was mir eigentlich relativ regelmäßig passiert, ist, dass Sachen, die ich gar nicht so lustig finde, die Leute lustig finden, und Sachen, die ich unglaublich lustig finde, die Leute nicht so lustig finden. Und das passiert mir immer noch. Aber
und unterscheiden sich da die Städte fest auch voneinander?
Also eher Stadt-Land. Aber die Städte unter sich eigentlich nicht so. Aber auch Stadt-Land ist der Unterschied kleiner, als man denkt. Ich glaube einfach, das Kulturpublikum ist eher relativ homogen. Also schon heterogen unter sich, aber so im Gesamten.
Sicher.
In Abgrenzung zum Rest der Bevölkerung, die nicht ins Theater geht, die nicht in die Satire geht, relativ homogen.
Weil du spielst ja wirklich, also eben nicht nur in allen Schweizer Städten, quasi, oder fast allen, sondern wirklich auch, wenn man den Tourplan anschaut, jetzt weiss ich all die Ortsnehmer nicht mehr, aber es geht wirklich
in den auch Orten.
Aufs Land oder bei kleinen Veranstaltern.
Ja, aber das musst du. Also in der Schweiz, du kannst nicht nur überleben, wenn du nur in der Stadt spielst. Also das, so viele Leute hat es in der Stadt einfach nicht. und es ist auch schön, also es gibt auch wahnsinnig tolle Veranstaltungsorte in diesen Kulturvereinen und dass sie so herzlich toll geführte Orte teilweise, wo auch ein tolles Publikum haben. Und ich finde es eigentlich auch super, an diesen Orten auftreten.
Gibt es eine Art, wo du am liebsten auftrittst?
Ja, es gibt diverse. Das kann ich jetzt nicht hier einzelne nennen. Es gibt diverse Orte, die so einen Platz in meinem Herz haben.
Bitte Themencut. Du sagst, du bist Kabarettistin und du machst eben nicht Comedy. Was ist denn für dich da der Unterschied?
Also es gibt ja so die ganz extreme oder reine Form von Comedy, ist ja Stand-up. Und das ist ja wirklich einfach jemand, der ohne Requisiten vor dem, falls man das jetzt gehört, das ist noch, mein Hund ist noch da.
Paula heisst sie, ist da unter dem Tisch und hat Durst. Also.
Jetzt hat sie gerade schnell sich entschlossen zu machen, was trinkt, das macht sie selten. Das ist gut, dass sie das jetzt mal macht. genau, und Stand-up ist ja wirklich einfach, man steht mit einem Mikrofon in der Hand oder hat ein Mikrofon an einem Ständer auf einer Bühne und man macht einen Joke nach dem anderen. Also quasi jeder Satz ist eigentlich eine Pointe. Und die Witze sind im Optimalfall so aufgebaut, dass das Publikum keinerlei Vorwissen braucht. Also du holst Leute ab, die Hochschulabschluss haben, aber du holst auch Leute ab, die vielleicht nach der Primarschule oder jetzt sage ich in der Schweiz nach der Primarschule oder einfach nach der Grundschule grundsätzlich nachher gerade in einen Job eingestiegen sind oder einen handwerklichen Beruf erlernt haben. Also egal was für eine Bildungsstufe, egal was für ein Milieu, egal, also es ist so niederschwellig angesetzt, dass es wirklich sehr zugänglich ist. Und das finde ich eigentlich etwas mega cooles an der Comedy. Und die extreme Reinform von Kabarett ist ja, die Leute brauchen unglaublich viel Vorwissen. Die müssen über die aktuellen politischen Sachen informiert sein, weil du nimmst die ganze Zeit Bezug oder machst Anspielungen auf Sachen, wo man wirklich aktiv mega muss mitdenken, damit man es überhaupt checkt. Also so Andreas Thiel zum Beispiel. Ja. Und
Comedy ist teilweise auch gar nicht politisch, oder?
Genau. Und Satire, Kabarett ist ja schon im Wesenskern immer gesellschaftskritisch und politisch. Und ich glaube, es gibt natürlich, also das sind jetzt so die zwei Pole, wenn man die zwei nimmt. Und es gibt natürlich alles in der Mitte, dazwischen. Und bei mir kommt dann noch Spoken Word dazu. Das ist noch irgendwie ein dritter. Dann könnte man so ein Dreieck machen.
Und so durch auch, habe ich irgendwie, weiß nicht, jetzt nicht mehr bei welchen von den vielen Videos von dir, die ich angeschaut habe, ich das gedacht habe, so bist du auch eine Geschichtenerzählerin. Oder ist das,
gehört ja, das zum Kabarett? Ja, ich glaube, das gehört auch zum Kabarett.
Ja.
Aber das würde ich mir jetzt nicht, also da würde ich mir jetzt nicht unbedingt so fest dazu zählen. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich ausschließe, aber ich bin schon hauptsächlich keine Storytellerin. Also jetzt, wenn man mich zum Beispiel vergleicht mit Dominik Muheim, der das wahnsinnig gut macht, oder Christoph Simon, dass sie ja wirklich, die stehen hin für so eine Geschichte, die wahnsinnig gut verstrickt ist und so. Und ich bin schon eher so Beobachterin und habe auch nicht unbedingt so Figuren, die ich einführe, oder nicht so viel, außer mal für ein Beispiel.
«Frieda trifft» läuft schon seit dem August 2023. Und wir haben noch lange nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch möchten einladen möchten. Damit das weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedemagazin.ch den Spenden-Button drücken und es geht los.
Eben, und ich glaube, einfach um nochmal zu diesen drei Polen zurückzukommen, ich glaube, es gibt wie, natürlich kann man sich dann innerhalb von dem Spoken Word Comedy Cabaret Dreieck kann man sich irgendwo verorten. Und ich bin auch nicht etwas von dem in Reinform. Alles ist irgendwo, oder fast alles ist eine Mischform. Aber ich würde mich schon eher auf dem Spektrum zwischen Spoken Word und Cabaret irgendwo auf dieser Seite verorten. Auch wenn es natürlich komödiantische Elemente in meinem Programm oder in meinem Programm auch drin hat. Ich glaube, warum man es so in der Öffentlichkeit nicht will und warum sie immer wieder sagen, ich mache keine Comedy, ist wirklich, weil ich auch nicht will, dass die Leute mit der Erwartungshaltung in mein Solo kommen, dass sie jetzt ein Stand-up oben gehen schauen. Weil das ist auch schon passiert. Und ich glaube einfach, wenn man zu mir ins Programm kommt und denkt, ah, ich gehe jetzt an eine Comedy-Night, dann denkt man entweder, what the fuck, oder man ist nachher enttäuscht. Vielleicht ist man auch begeistert, aber ich bezweifle es. Weil ich einfach etwas anderes mache. Also es geht dann noch viel mehr in Richtung Theater bei mir, als in Richtung Comedy.
Und irgendwo habe ich gelesen von dir, du schaust auch gar nicht so gerne Comedy.
Es kommt ein bisschen darauf an. Ich finde, in den letzten Jahren hat es sich verbessert. Es gibt jetzt auch Leute, die Comedy machen, die ich wirklich viel damit anfangen kann. Also gerade so im deutschen Fernsehen, so Till Reiners und so...
Der Salzburger Stier gewonnen hat.
Genau. Jan Böhmermann und zum Beispiel Caroline Kebekus. Ich finde so, diese Art von Comedy, mit der kann ich mega etwas anfangen. Ich glaube aber auch, weil ich merke, so, die haben auch eine Haltung. Und das ist mir mega wichtig. Also ich finde, wie... Man sollte schon eine Haltung haben auf der Bühne. Und nur, einfach nur witzeln, das ist mir einfach zu banal. Also, das, ja. Nicht, dass es jetzt immer muss. Also, ich finde, es hat auch mega Daseinsberechtigung. Und ich finde vielleicht jetzt auch so, wie sich die Politik und die Weltsituation verändert hat, umso mehr. Weil es ist einfach auch schön, wenn man mal auf zwei Stunden einfach nur rumblödeln kann und nicht muss die ganze Zeit schon wieder irgendeine schreckliche Nachricht, die ich lesen und verarbeiten und irgendwie damit klarkommen. Und darum bin ich dann mal nicht mehr so abgeneigt wie auch schon.
Du hast jetzt gerade eben auch die deutsche Comedy-Szene erwähnt oder vielleicht eben auch, du schaust auch ein bisschen auf die Kabarett-Szenen in Deutschland oder auch in der Schweiz. Eben, du hast vorhin auch erzählt von Podcasts, wo du viel los ist. Gibt es da Vorbilder, wo du regelmäßig konsumierst und dich lässt inspirieren?
Also ich glaube, das mit der Inspiration, ich glaube, man ist ja inspiriert von allem irgendwie, was man aufnimmt. Hören tue ich tatsächlich eher, also was höre ich so für Podcasts? Ich höre, ich habe immer wieder so ein bisschen Phasen,
Jetzt habe ich gerade wieder eine Zeitverbrechenphase. Das ist unglaublich so für so True Crime Podcast. Ist auch nicht so. Aber Zeitverbrechen finde ich gerade irgendwie noch, weil es so journalistisch ist. Ich finde, was ich nicht so gerne habe, ist, wenn es so unheimlich geschnitten wird, ja, nur mit so Musik und so. Das hat irgendwie so einen Schiss. Und ich muss dann auch immer wieder aufhören, weil dann fange ich so an im Alltag, denke ich so, oh, das könnte auch Mörder sein und so. Oh Gott. Und das, genau, das muss ich ausschalten, das finde ich schrecklich. Dann muss ich immer wieder eine Pause haben. Ich lasse zum Beispiel aber auch mega gerne Cowlitz Hills. Am Anfang habe ich das nicht so gerne gelassen. Mittlerweile finde ich es sehr unterhaltsam.
Und Tom und Bill Cowlitz.
Genau, weil es einfach so eine Leichtigkeit hat, wo mir irgendwie manchmal im Leben ein bisschen, manchmal ein verkopft und denke so, jetzt kann ich es nicht machen und muss jetzt vernünftig sein und weiss nicht was. Und die haben einfach so eine Leichtigkeit und die machen einfach und hauen einfach raus. Und das finde ich manchmal, das würde mir glaube ich auch gut tun, ein bisschen lockerer sein manchmal mit so einem verkopft. Und,
du machst aber gar nicht den Eindruck, also mal auf der Bühne nicht.
Dass ich verkopft
bin? Nein, das ist schon alles eigentlich sehr zugänglich, auch wenn es um jetzt nicht so einfache Themen wie Feminismus zum Beispiel geht oder so. Ich komme das jetzt einmal nicht als verkopftes Statement daher, sondern du machst das
immer
plastisch oder
bis es auf der Bühne ist, ist es natürlich durch viele Augen und Ohren durch, wo man gesagt hat, das checkt man nicht, du musst anders sagen. Und ich glaube, also das ist mir schon auch immer ein Anliegen und ein Anspruch, dass man auch versteht, was ich sagen will. Also mir nervt es, wenn Sachen zu kompliziert oder zu komplex verzählt werden. Es gibt schon gewisse Sachen, das hat mich im Studium schon immer mega genervt. Ich habe Kunst studiert und dann macht man an der Uni Kunstgeschichte. Und ich denke mega gern und ich liebe so Kunstsachen und auch so Kunst interpretieren. Und ich habe immer gerne Literatur über Kunst gelesen. Aber teilweise habe ich das gelesen und ich einfach gedacht, willst du mich eigentlich verarschen? Warum schreibst du es nicht so, dass man es versteht?
Also es ist wirklich dann so. Genau.
Ja. Also es ist wirklich so. Ich habe dann wirklich so gedacht, es sind so interessante Gedanken, aber warum musst du sie so arschig aufschreiben?
Das ist übrigens eine Pause, nicht einmal eine Pause, aber eine Beschäftigung von uns Kulturjournalisten. Wir lesen einander. Die haben wir gerade vorhin noch mal, habe ich den Herren einen Veranstaltungstext von einer Performance, ich sage jetzt nicht wo, vorgelesen und haben gesagt, das gehe ich heute schauen. Verstehst du, was ich da schauen gehe? Und die Herren mussten sagen,
ich bin eingeschlafen während dem Vorlesen.
Ja. Genau.
Und, so. Aber das ist ja auch etwas, oder, wo man jetzt gerade so, wir haben ja dann auch angefangen so schreiben, also man fängt dann in diesen akademischen Kreisen auch irgendwann an, die eigenen künstlerischen Arbeiten so umwunden, irgendwie zu beschreiben, was man jetzt da hat wollen, antizipieren. Und ich meine, ich liebe die Sprache und ich liebe, was man mit der Sprache macht und dass man so komplexe Gedankengänge teilweise in der Sprache festhält, um das anderen verständlich zu machen. Ich finde das so geil. Aber dann bitte, probier wenigstens in der Komplexität eine Sprache zu finden, die man versteht.
Ja, weil ja eigentlich auch eine tolle Kunst, also, ja, dass man das anbekommt. Ja.
Genau. Und das ist einfach so, ich finde, wenn es dann dort so ein bisschen um das, ich sage jetzt dem, dann geht es von mir aus gesehen nicht mehr um Vermittlung, sondern es geht nur noch um ein Zeigen, wie gescheit und elitär dass man sich kann ausdrücken. Es ist nur noch so ein Gewichse.
Und trotzdem hast du vorhin gesagt, eigentlich fühlst du dich selber in deinem Kopf bei dir auch so. Also es ist sehr verkopft oder so, oder kompliziert. Vielleicht für ein Thema anschneiden, wo uns aufgefallen ist, dass du dort eigentlich sehr, haben wir beide gefunden, sehr differenziert irgendwie. Das Thema Feminismus.
Das ist ein grosses Thema.
Grosses Thema. Wir müssen vielleicht nicht das ganze Fass öffnen, aber dort haben wir beide gedacht, du bist jetzt, du schaust ein bisschen alle Seiten an. Du schaust auch die Seiten eigentlich von den Männern dann gleichzeitig. Also auch im letzten Programm
konnte das schon dazu.
Und du eigentlich den Schluss vom Ganzen sagst, eigentlich ist es ein schlechter Deal. Männer stehen nur in der Ecke, trinken Bier und fluchen darüber, dass sie nichts mehr dürfen sagen.
Ja, ja. Oder?
Das ist so eine Konklusion vom Ganzen. Jetzt ist das ein langer, jetzt wie du es beschrieben hast, ist das ein langer Weg, bis man das auf den einfachen Satz kann bringen.
Ja, es ist natürlich irgendwie, also wenn ich sage, ich habe am Anfang irgendwie 80 Seiten oder noch mehr und das sind ja auch schon nur die Gedanken, die ich aufgeschrieben habe und auch das andere, was dahinter ist, die Diskussionen, die ich geführt habe, die Gespräche, die ich geführt habe mit anderen Leuten, mit mir selber, das ist ja dann auch noch alles rum und das wird nachher eindampft
bis dann zuletzt der Satz dort steht. Und ich glaube, man merkt dann eben trotzdem, dass hinter dem Satz alle die Gedanken sind, die man sich irgendwie gemacht hat vorher. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Zauber an diesem ganzen Prozess, dass man von so einer unglaublichen Fülle, dass alles irgendwie muss eindampfen und ja dann auch noch in eine Form bringen, wo eine gewisse Leichtigkeit
aber hat. Aber es ist auch sich selber ganz, ganz klar werden darüber, oder?
Oder? Man wird sich so selber immer klarer, ja. Und es ist halt, je mehr man es eindampft, desto mehr werden einem auch klar, wo als gewisse Logikfehler liegen.
Was wären die Logikfehler vom Feminismus?
Das ist ein Logikfehler vom Feminismus. Ja, es kommt ein bisschen darauf an.
Ja, wir wollen nicht zu verkopft werden.
Ja, Feminismus heisst ja natürlich nicht, dass Frauen keine Fehler können machen können. Zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht, also das ist jetzt auch nicht eine grosse Erkenntnis. Aber so, ich finde schon, in vielen Diskussionen wird nachher so gesagt, also es gibt im Moment einfach, es gibt Moment, wenn wir in den Podcast ausgeschaut, ist es dann überhaupt noch aktuell?
Also noch vor deiner Premiere.
Ja, es gibt im Moment gerade eine relativ grosse Diskussion um eine junge weibliche Autorin, die mehrere Bestseller schon verfasst hat. Caroline Wahl. Und ihr wird jetzt vorgeworfen, dass sie zum Beispiel über Armut schreibt, ohne selber armutsbetroffen zu sein. Und ich finde, wie so das eine ist, den Vorwurf in den Raum zu bringen, oder beziehungsweise vielleicht einfach mal Kritik zu äußern und zu sagen, hey, da ist jemand aus der Mittelschicht und die Person schreibt über Armut. Ist das okay, wenn man das? Wie hat sie das gemacht? Und ich finde, über das darf man alles diskutieren und so. Aber da kommt wie noch drin, dass sie jetzt halt eine junge Frau ist und wie sie sich präsentiert ist, sie sagt, hey, ich habe ein geiles Buch geschrieben, ich habe zwei geile Bücher geschrieben, ich habe zwei Bestseller geschrieben, ich habe jetzt ein drittes Buch geschrieben, das wahrscheinlich Bestseller wird oder ist.
Das Buch und, wird noch verfilmt.
Genau, das Buch wird verfilmt, ich habe mega viel Erfolg. Und ich scheisse darauf, bescheiden zu sein, ich sage einfach, ich habe es mir verdient und ich fahre fucking BMW. Und jetzt kommt so die Kritik rein, wo man kann sagen, ja gut, über das kann man diskutieren. Aber wie die Kritik geäußert wird, ist so fest, finde ich, darauf gemünzt, dass sie sich nicht so verhält, wie sie sich verhalten als erfolgreiche junge Autorin.
Explizit als Autorin, als Frau.
Genau, explizit als junge Frau. Und nachher aber zu sagen, es ist nur, weil sie eine Frau ist, dass sie kritisiert wird. Das stimmt ja auch wieder nicht. Aber wie sie kritisiert wird und in welchem Ausmaß sie kritisiert wird, also ich finde halt wie so beim Feminismus, es gibt immer so viele verschiedene Ebenen und man kann wie nicht sagen, ja, sie ist eine junge Frau und nur darum wird sie kritisiert. Es gibt wahrscheinlich schon Sachen, die man jetzt diskutieren kann, aber man muss wegen dem nicht gerade so tun, wie wenn sie die schrecklichste
Person auf der Welt wäre. Das Thema, das aufgekommen ist im Theater, ja, zum Beispiel, dass plötzlich Männer vorgeworfen, also dass plötzlich gesagt wurde, dass Männer können eigentlich eine bestimmte Frauenrolle nicht spielen. Es ist um ein Solo gegangen, auch im Schauspielhaus Zürich. Wo der Schauspieler Robert Hungerbühler gesagt hat, mal das kann man, aber viele Leute haben gefunden, das kann man eben nicht. Also, das ist ja, so, das ist ein ähnliches Thema. Ja. Da kann man eben über etwas schreiben, das man gar nicht selber erlebt hat oder selber ist. Oder?
Das ist genau, aber das ist ja die Frage, also der Kafka war auch kein Käfer. Und also, eben, Sebastian Fitzek ist wahrscheinlich auch kein Massenmörder. Man weiß es nicht. Aber alle die grossen männlichen Autoren, da hat nie irgendjemand. Und es ist auch, also aus meiner Sicht ist es absolut blödsinnig zu sagen, du darfst nur über Sachen schreiben, die du selber erlebt hast. Du musst es gut recherchieren und wenn du irgendein Klassenbewusstsein hast, wäre es natürlich schön, wenn du auf das eingehen würdest. Aber es ist keine Verpflichtung. Niemand muss das machen. Und das, also ja, das ist, ich finde, dort hat Feminismus und so die ganze Kultur vom Sachen besser durchleuchten, die ich auch wirklich sehr begrüsse, hat sie auch irgendwo, finde ich, kommt es dann an eine Grenze. Weil ich finde, man darf und man soll darüber diskutieren, aber in dem Moment, wo es in eine Richtung geht, wo einem behindert, sich kreativ auszudrücken, solange jetzt der kreative Ausdruck nicht gewaltvoll ist. Also, wir reden jetzt auch nicht irgendwie von Rammstein-Texten, wo man irgendwann merkt, ah, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen wahr.
Really?
So, genau. Okay. Also, ich finde, da muss man schon nochmal eine Grenze ziehen, ob jetzt sie wirklich mit diesen Büchern, die extrem viel Erfolg haben, wirklich einen Schaden anrichtet oder nicht. Und ich würde jetzt mal behaupten, das macht sie nicht. Wenn sie über etwas schreibt, was sie nicht selber eins zu eins so erlebt hat. Wenn man davon ausgeht, dass man nur Sachen verarbeiten darf, die man eins zu eins erlebt hat, ist Kunst nicht möglich. Mhm. Und das finde ich schon, dass man über das sollte reden. Oh. Das hat jetzt mit Feminismus nicht mehr so viel zu tun.
Aber dann kommen wir doch nochmal zu dir zurück. Und zu dir auf der Bühne. Wer bist denn du dort? Bist du oder bist du eine Figur? Wie noch ist das Programm an dir dran und deine Erlebnisse und Gefühle?
Also ich glaube, es ist sicher, ich bin sicher bis... Also ich glaube auf der Bühne, ich bin schon 100% ich. Aber die 100%, die ich auf der Bühne zeige, sind vielleicht etwa 30% von meinem Ich oder vielleicht sogar nur 20% von dem Ich, das es gibt, abseits von der Bühne.
Vielleicht bist du noch differenzierter privat.
Ich glaube einfach, es gibt mega viele Seiten, die für die Bühne wie nicht geeignet sind. Und die Seiten, die ich auf der Bühne zeige, das sind auch immer ausgearbeitete Seiten. Also es ist jetzt nicht auf der Bühne... kann eigentlich grundsätzlich alles passieren, aber es wird nie passieren, dass ich komplett privat bin auf der Bühne. Also das passiert schon allein durch das Setting nicht. Und es gibt Sachen, die werden Leute, die mir jetzt nicht privat können, von mir nicht können lernen, wenn sie mich nur auf der Bühne, oder auch schon nur, wenn sie mich so in gesellschaftlichen Events können lernen, ist glaube ich etwas anderes, wie wenn man mich kennt, wenn man meine Mutter ist oder meine Freundin ist oder guter Freund oder so. Also ich glaube, das gibt schon, es gibt wie Abstufungen. Aber ich glaube, das ist wie vielleicht bei allen Menschen. Also man hat ja wie für verschiedene gesellschaftliche Settings verschiedene Rollen, die man einnimmt. Also das, wenn man an ein Klassentreffen geht, merkt man, dass manchmal ist man wieder in so einer Rolle, die man vielleicht mit 16 mal hatte und merkt so plötzlich so, oh, eigentlich fühle ich mich hure unwohl, warum verhalte ich mich jetzt wieder so? Irgendwie so. Aber das hat man ja auch wie in allen verschiedenen Bereichen. Also in einem Arbeitsumfeld ist man anders als in einem privaten Umfeld, als im, keine Ahnung, Schützenverein oder wenn man mit dem Hund geht spazieren. Also das sind wie verschiedene Akzentuierungen von der Persönlichkeit. Und ich glaube, auf der Bühne kann ich einfach einen grossen Teil von meiner Person ausleben und zeigen, wo auch in meinem privaten Leben dann zum Glück nicht mehr so viel Raum muss einnehmen muss. Das wäre ja hure nervig. So.
Ist daheim nicht so eine kleine Bühne im Wohnzimmer?
Nein.
Ja, ist jetzt das Unterkomplex oder Überkomplex bis dahin? Nein, ich glaube, sehr toll. Ich glaube, wir haben einiges erfahren jetzt, was eigentlich hinter dem Ganzen steht. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal ein Kartenspiel, weil da hat es Fragen drin, die uns sonst nach dem Gespräch nicht in den Sinn kommen.
Okay.
Ich kann das nochmal auslegen.
Gut.
Nein, ist jetzt da.
Es ist ein bisschen wie Tarotkarten.
Ja, das ist ja wieder sehr im Mode. Taucht ja überall auf. Aber wir tun nicht, wir tun jetzt da nicht. So kommt es raus.
Sondern du musst das selber machen.
Okay, gut. Stimmt. Gut, aber das ist ja bei Tarot auch so. Ja, man muss ja dann immer selber. Ja, indirekt.
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, du dir aber noch nicht getraut hast, das zu machen?
Ein Buch schreiben, also so ein Roman oder ein Sachbuch, also so ein langes Buch am Stück.
Ein richtiges Buch.
So ein richtiges Buch. Ich habe zwei Sammlungen, also das eine ist eine Textsammlung von den ersten 11 Jahren, so Slam-Texte und andere Texte. Und das zweite, was jetzt gerade rausgekommen ist, dieses Jahr ist ja quasi auch eine Dokumentation, aber es sind die zwei ersten Bühnenstücke in schriftlicher Form. Und ich würde wahnsinnig gerne mal so ein richtiges Buch schreiben. So
also
ein Buch,
doch eine Geschichtenerzählerin.
Ja, aber ich weiss aber auch gar nicht, ob es so ein Roman ist. Also Roman, finde ich, ist mir wie noch mal ein bisschen weiter weg als zum Beispiel so ein Sachbuch. Mhm. Also,
über was?
Ja, das ist eben
Feminismus.
Das ist eben Frage. Ja, es gibt genau. Sicher in eine feministische gesellschaftliche Richtung gehen. So. Ja, aber das eben, es müsste wie noch... die zündende Idee gekommen. Und
wäre toll, mach das. Wir würden es lesen.
Ja. Ist gut. Ist ja, aber nur wenn ich
Motivation.
Ja, ich weiß schon, es würde schon ein paar Leute lesen. Ich weiß schon. Aber das ist etwas, was ich mir jetzt noch nicht so dran getraut habe. Aber das hat auch mit dem Arbeitsprozess zu tun. Also es ist natürlich, ich weiß, wie es ist, so ein Solo zu schreiben. Und das ist schon streng. Und so ein Buch, ja.
Es braucht Zeit. Also, ja.
Es braucht Zeit und es ist sehr viel Arbeit. Und ich weiss auch, wenn ich dann mal in so einem Prozess drin bin, dann kann ich mich fast wie nicht mehr rausnehmen. Und ich finde das sehr anstrengend. Darum drücke ich das auch immer so nur so in 3 Monaten rein, weil ich dann denke, ja, dann ist es auch mal vorbei. genau. Und immer dann in diesem Gedankenkonstrukt sein. Vielleicht muss ich zuerst noch lernen, wie ich dann ab und zu daraus raustreten kann. Sonst habe ich dann nicht Energie.
Okay, wir wünschen, dass der Wunsch in Erfüllung geht.
Ja. Okay. Genau.
Wofür wärst du bereit, ungewöhnlich viel Geld auszugeben?
Ach. Also wäre ich noch oder habe ich schon? Weil ich habe schon ungewöhnlich viel Geld ausgegeben.
Dann können wir da bei dem bleiben, ja.
Designer-Handtaschen habe ich viel gekauft, das ist ziemlich lang.
Ja, okay, Prada, Gucci oder was gibt es? Ich kenne mich da nicht.
Dort,
und jetzt
ausgeben.
Bist du ja wieder am Verkaufen, oder?
ein paar davon würde ich gerne wieder veräussern, ja, oder einfach weiterziehen. Aber ich hänge halt schon sehr dran und ich würde es ungern unter Preis wirklich so verscherbeln oder so, das liegt mir fern. Aber ich hätte mir ein wirklich gutes Auto können kaufen mit all diesen Designertaschen, die ich schon gekauft habe. Also ja, das war mal so eine kleine weirde Obsession gewesen. Das würde ich glaube jetzt nicht mehr machen, aber gewisse von denen würde ich sicher bis an mein Lebensende behalten.
Es gibt Schlimmeres. Ich finde jetzt Handtaschen anstatt Auto. Geht doch, Schuhe, oder?
Ja, das Problem ist, im Moment würde ich glaube, hätte ich glaube lieber ein Auto. Aber ein Auto kaufe ich mir nicht mehr. Das, was ich mir wollen, kann ich mir nicht leisten. Gut.
Letzte Frage. Was war deine schönste Reise gewesen?
Uff, das ist mega schwierig. Ich habe schon viel gereist. Meine schönste. Also, die Reise selber ist ja meistens nicht so schön. Schön ist es ja immer erst, wenn man dort ist. Also, das Reisen selber finde ich unglaublich. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, ein Reisen ist einfach so ein Scheiß. Also, außer man hat irgendwie ein Auto oder. So, aber selbst dann, es ist wirklich
also zu unterwegs
sein selber, finde ich eigentlich oft recht anstrengend. Ich glaube auch, weil es oft in einem öffentlichen Raum stattfindet, weil es mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden ist und so. Aber das Dortsein, das ist ja dann auch nichts schön. Also die schönen Orte, oder? Und einer von diesen Orten, der mir wirklich am besten gefallen hat, so vom Web, ist Mexiko gewesen. Auf der Halbinsel Yucatan sind wir dort gewesen. Dort sind wir auch ein bisschen umgereist. Dort hat mir einfach den Vibe mega, mega gefallen. Das ist auch so entspannt. Es ist wirklich so das pure Gegenteil von der Schweiz. Also es ist auch wirklich, Pünktlichkeit gibt es nicht. Und das ist auch okay. Und es funktioniert trotzdem irgendwie alles. Und niemand hat Stress. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung, das ist einfach etwas ganz, also so der ganze Vibe hat mir mega gefallen.
Wunderbar, dann haben wir doch zum Schluss ein ganz schönes Bild vor Augen.
Ja.
Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast gewesen.
Danke für die Einladung.
Danke vielmals, Lisa. Danke.
Das ist sie gesehen, die 19. Folge von Frida trifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Frida trifft gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auch auf www.frida-magazin.ch und auf www.baschmann.ch.